Ja, schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren. Herzlich willkommen zum Auftakt unserer Vortragsreihe in diesem Semester. Sie haben den Titel gelesen, Erzählte Welt, narrative Ethik, haben wir aufs Programm geschrieben, Untertitel wie Geschichten Werte vermitteln. Wie sich das bei einer Vortragsreihe im akademischen Rahmen so gehört, werden Sie über das Semester hinweg richtige, ordentliche, akademische Vorträge hören. Aber ich dachte mir, zu Beginn könnten wir das vielleicht auch mal ein bisschen anders handhaben und hören uns eine erzählte Welt an, nämlich die, die unser Gast Jürgen Lodemann in seinem Werk Siegfried und Grimhild für uns Leser erschaffen hat. Über Jürgen Lodemann könnte ich Ihnen jetzt wahrscheinlich ja, ebenso abendfüllend etwas erzählen, wie er lesen könnte, aber nicht ganz. Also 800 Seiten über dich kriege ich nicht zusammen, aber tendenziell schon. Lassen Sie mich vielleicht unseren Gast auf eine etwas persönliche Art einführen. Es ist nämlich für mich auch ein ganz schöner Moment, dass ich ihn zum zweiten Mal an eine Hochschule locken kann. Heute allerdings in einer völlig anderen Situation und Rolle. Und das ist eine ganz nette Anekdote, die würde ich ganz gerne als anstatt all der großen Lorbeerkränze zu erzählen, diese Anekdote gerne erzählen. Ich stieß auf Jürgen Lodemann als denke Abiturient etwa um die Zeit, da kam meines Wissens der erste Roman heraus, Anita Drögemöller und die Ruhe an der Ruhr. Den bekam ich über Empfehlungen in die Hand und las den und war ungeheuer begeistert. Das hatte ich so noch nicht erlebt, in der deutschen Nachkriegsliteratur zumindest, die mir bekannt war, dass da jemand herkommt und zuerst einmal ein Krimi vorlegt. Zu der Zeit waren Krimis noch mit dem Buch behaftet, etwas medioker zu sein und nicht ernst zu nehmende Literatur. Und siehe da, da schafft es einer, sich dieser Form zu bedienen und gute, hohe Literatur zu machen. Und dann kommt er daher und ist wahrhaft Erzähler. Erzählt, sodass man sich fallen lässt in die Geschichten und nicht mehr rauskommen will und sich mit dem Buch vergräbt und Stunde um Stunde vergeht und man merkt es nicht. Das war ein wunderbares Erlebnis, das ich nicht so oft hatte in der Gegenwartsliteratur der deutschen Gegenwartsliteratur. Und das kam noch etwas hinzu. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und dann las ich diese Zeilen und traf immer wieder auf den Dialekt, mit dem ich zumindest meine ersten Lebensjahre verbracht habe und war doch sehr erstaunt. Da kommt einer daher, es ist kein Dialektbuch im Ganzen, ja, aber der Dialekt oder diese Sprache, dieser junge Dialekt, dieser Dialekt im Werden, spielt da eine Rolle. Sowas geht also. Da war ich doch sehr, sehr erstaunt. Ich habe dann irgendwann diesen Herrn mal einen Brief geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was mein Begehr war, aber er wurde beantwortet. Das war das Erstaunliche. Und der wurde sogar sehr freundlich beantwortet. Und dann sah man sich irgendwann mal bei einer Lesung und kam ins Gespräch und dann wurde man als junger Leser damals schon mit der vagen Hoffnung in den Adern, vielleicht auch irgendwann mal selber ein paar Zeilen zu schreiben, da wurde man als junger Leser von einem Autor, der Bücher veröffentlicht hat, auch noch ernst genommen. Das war richtig schön. Ja, das ging dann so weiter und dann war ich selber im Studium und studierte in einem Semester mal an der Uni Stuttgart bei einer Koryphäe der Literaturwissenschaft, dem Volker Klotz. Und da ging es darum, in diesem Hauptseminar, war schon kurz vor Magister, wie man denn heute überhaupt noch für Bücher werben könne. Und der große Germanist Volker Klotz sagte, die schlechteste Methode sei eine Dichterlesung. Da dachte ich, gut, wenn der das so sieht, unsere Aufgabe als Studenten war, wir sollten uns etwas einfallen lassen, wie wir denn nun für irgendein Buch unserer Wahl werben wollten in diesem Kurs. Und dann dachte ich, Klotz, da stimmt was nicht. Wie es der Zufall so ergab, als ich dran war mit für ein Buch werben, war ganz zufällig ein gewisser Jürgen Lodemann in Stuttgart. Und dann fragte ich ihn doch glatt, ob er nicht kommen möge und in dem Seminar eine Dichterlesung machen würde. Das hat den Herrn Klotz sehr geärgert, weil für das Semester war seine Show dahin, die wurde ihm gestohlen. Ich habe mich diebisch gefreut und eine schlechte Note bekommen, aber ja, das war jedenfalls das erste Mal, dass ich Jürgen Lodemann zu einer Lesung in einer Hochschule bekam. Ein paar Jährchen sind offen gestanden vergangen. Er sieht immer noch so aus wie damals, ich nicht. Ja, jetzt ist er wieder da zu einer Lesung und das freut mich ganz, ganz außerordentlich. Ich freue mich, dass wir diesen Auftakt haben und freue mich auf die erzählte Welt des Jürgen Lodemann. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend. Narrative Ethik im Nibelungenlied sieht ungefähr so aus wie diese Grafik. Mit einer betont roten Linie, die sich durch alles hindurchzieht. Blut wird fließen. Unweigerlich. Diese 900, nicht 800 Seiten, ist schon jede Seite, nehme ich vollkommen ernst. Siegfried und Kriemhild, die haben folgende Überschrift. Also Siegfried und Kriemhild, die älteste Geschichte aus der Mitte Europas. Im 5. Jahrhundert notiert, teils lateinisch, teils in der Volkssprache, also Deutsch, ins irische Keltisch übertragen von Kilian Hilarus von Kilmacduagh, im 19. Jahrhundert von John Schatzmann ins Englische, ins Deutsche übersetzt, mit den ältesten Quellen verglichen und mit neuen Erläuterungen versehen von Jürgen Lodemann. Also Sie sehen, der Überlieferungsrahmen ist ungefähr so, wie die Grafik das andeutet, sehr kompliziert und es geht nicht anders. Ein Ereignis, das um 500 stattgefunden hat, in der sogenannten vorhistorischen, vorschriftlichen Zeit, das so darstellen zu wollen, als sei ein Augenzeuge unser Hauptgewehrsmann, das erfordert einfach eine ganze Menge Voraussetzungen. Das Haupthindernis ist, dass im abendländisch-christlichen Revier alles, was nicht kirchenchristlich abgesegnet war, vernichtet worden ist. Karl der Große ließ noch in seiner Akademie in Aachen alles sammeln, was von den alten Reichen und Königen überliefert war. So wird jedenfalls es von seinem Biografen Einhard mitgeteilt. Aber schon sein Sohn auf dem Kaiserthron war eben dagegen und ließ alles, was die Priester und die Bischöfe nicht für gut fanden, für heilsam und der Heilslehre entsprechend verbrennen. Die erste große Bücherverbrennung in der Mitte Europas, und dieser Sohn Karls des Großen, das war Ludwig, und er hat auch bei den Historikern nach wie vor den Beinamen der Fromme. Ja, wozu frommt die Frommheit? Ich fange einfach mal ohne diesen Rahmen, das wäre zu kompliziert, wenn wir uns hier auf den einlassen wollten, aber Sie können hinterher meinetwegen Fragen stellen, dann würde ich das im Einzelnen rechtfertigen. Am Anfang von allem waren Feuer und Wasser. Licht und Nebel bildeten das Chaos Ginnungagap. Wenn also so ein Wortungetüm auftaucht wie Ginnungagap, dann ist Gott sei Dank mir der Verlag zu Willen gewesen und hat in anderer Druckfarbe Erklärungen eingeschoben, die ich unbedingt haben muss. Also wir bewegen uns hier in altkeltischen, in archaischen Zeiten. Da kommt es dauernd zu solchen Äußerungen und Mitteilungen, und die müssen erklärt werden. Wer es nicht wissen will, kann ja über dieses burgunderrot gedruckte hinüberhüpfen und den schwarz gedruckten Erzähltext weiter. Also hier steht in Rot: In der ältesten überlieferten deutschen Sprache ist Ginnungagap das klaffend Schlingende. Ginn ist der Rachen. noch heute erkennbar in Wörtern wie gähnen und beginnen. Zwischen dem südlichen Feuer Muspel und dem nördlichen Nebel Nifel, in der Tiefe von Ginnungagap, da wohnte und wohnt die Unerschaffene, die bei den Griechen Gaia heißt und die immer gewesen ist und immer sein wird in stets anderer Weise. Gaia lebt im Chaos und begehrt. Und was sie begehrt, das tritt ins Dasein. Denn wenn Licht und Nebel einander erschlagen wollen, dann durchdringen sie sich. So zeugt die Unerschaffene die Kräfte der Welt, die in Burgund und bei vielen anderen Stämmen nach wie vor als Götter gelten. Ich, Giselher, jüngster Sohn des burgundischen Königs Gundomar, nun im Kerker des Klosters Lorsch, will beschreiben, warum einer erschlagen wird. Warum unser Gast aus Xanten ermordet wurde. Meine Wächter sind mir gewogen, wo nicht, werde ich sie zu täuschen wissen, damit ich einen dieser Morde, mit denen alles zu beginnen, mit denen alles zu enden scheint, schildern kann von seinen ersten Anfängen bis zu seinem entsetzlichen Ende. Beschreiben will ich, wie sehr der Mann aus dem Niederland meine Schwester Kriemhild geliebt hat und wie leidenschaftlich Kriemhild den Niederländer liebte. Und ergründen will ich, warum ihr Liebster getötet wurde von Hagen, vom Dux Exercitus Burgundiae. Heermeister Burgunds, das ist der sachlich-fachliche Ausdruck im Imperium Romanum. Das Burgund war eines der Vasallengebilde, mit denen das Imperium umgeben war. Die unterworfenen Stämme und Völker mussten also Hilfsdienste, militärische und so weiter leisten. Und der Führer im Burgundischen war also Hagen. Gestern kam der irische Mönch Kilian Hilarus zu mir in meine Gruft und zog unter seiner Kutte 10 Pergamente hervor, 10 Kalbshäute, glatt und gut zu beschriften. Kilians Leibesumfang ist groß, der Wache war nicht aufgefallen, dass sein Umfang diesmal 2 Finger dicker war. Von nun an, so erklärte mir der Ire, bringe ich dir jede Woche 10 neue Häute hier herein und schaffe 10 beschriebene wieder hinaus. Die Geschichte muss gerettet werden. Und wenn ich sie am Ende mitnehmen müsste in mein Irland, und dann mahnte er, ich solle diesmal keine lateinische Staatschronik schreiben, sondern so genau wie möglich die wirklichen Begebenheiten in der Volkssprache, sodass sie beim Vorlesen alle sofort verstehen, nicht nur die Herren, sondern auch die Unfreien und jederlei Leute. Sie ahnen schon ein bisschen von dem Rahmen, der hier angedeutet wird, über Irland. Allein kann sich etwas, was auch noch nur als heidnisch gelten muss, retten durch die Jahrhunderte. In Irland gibt es bis heute auch Respekt vor allen Zeugnissen, die nicht unbedingt dem abendländischen Kulturbegriff oder dem christlichen entsprechen. Ja, wo jetzt anfangen? Nur einen Tag vor der Ankunft des Xantners in Worms, da hatte es mich aus unserer burgundischen Pfalzhalle nochmal hinausgelockt. Über die Mauerwelle beim Rhein ging ich, über die nächtliche Außenfestung, unter der kalten Stille. Schnee war gefallen, seit Stunden, aber stand nun mondlos der Himmel und es leuchtete Mars, aber auch Venus. Auch Orion, der große Jäger, wanderte über die schwarzen Berge im Osten, über Odenwald. Und als rätselhafter Silberschimmer querte das Sternengewölbe auch jetzt wieder Orbis Lacteus, die Milchstraße, die glimmende, die offenbar unendliche. Heermeister Hagen hatte Gernot und Ortwin den Rhein hinabgeschickt, damit sie in der Romkolonie Colonia Söldner und Waffen kaufen sollten. Hilfstruppen gegen die Alamannen, gegen die Sachsen, Hunnen. Jetzt zum Neumond hätten Gernot und Ortwin längst zurück sein sollen. In die Sternennacht lauschte ich und erschien es mir, als seien dort oben in der Kälte des Firmaments alle Kräfte der Unerschaffenen erstarrt. Als blickten die Himmelsgeister mit eisig glühenden Augen auf mich herab, als verhöhnten dort oben erfrorene Götter den Winzling, der hier unten wissen wollte, was es hieß, unter einer riesenhaft kalten Dunkelheit zu leben, versunken in vieltausendjährige Finsternisse. Also Sie kennen wahrscheinlich alle diese Wendung vom finsteren Mittelalter. Und wenn sie auf eine Epoche zutrifft, dann sicher auf den Beginn. Unten bei den Zelten am Ufer, da leuchteten Holzfeuer. Kelten wollten dort übernachten in den Mauerwinkeln vorm Osttor im Windschatten. Doch der Wind hatte sich gedreht. Der kam nun von morgen und blies hart und kalt und die Leute begannen, ihre Zelte wieder abzubrechen und zur anderen Pfalzseite hinüberzuwechseln. Und dann geschah es. Plötzlich war dieser Doppelschrei zu hören. Kurz und heftig ein zweifacher Schrei. Zwei Frauenschreie. Die kamen nicht von dort unten, wo sie im Flammenschein zu mir hinaufblickten. Über die Mauer lief ich zurück in die Burg, durch die Gänge bis in die Königshalle und sah, wie in dem halbdunklen Saal Gunther, Hagen und Bischof Ringwolf zum niederen Tisch gegangen waren. Dorthin, wo die Frauen saßen und wo sie Karten legten. In den Tagen zuvor hatte Kriemhild der Mutter immer wieder einen Traum erzählt. Mit einem Falken habe sie gespielt. Im Traum sei sie auf einem gefiederten Raubtier geritten, ja, auf einem Falken. In der vergangenen Nacht jedoch sei ein Finsterling gekommen und hätte ihr das Flugtier erschlagen. Ute weigerte sich, den Traum zu deuten. Kriemhild aber hat gedrängt und gefragt, so lange, bis die Mutter die Karten legte. Länger als sonst mischte sie die Blätter, dann legte sie aus, langsam, Blatt für Blatt. Der Blinden musste die Tochter die Bilder nennen, tat das so lange, bis die Mutter aufschrie und im Echo die Tochter. Als ich kam, sagte Ute leise meinen Namen. Ihr Zeigefinger lag auf dem drittletzten Bild. Die Esche, sagte ich. Daneben nochmal die Esche, ja. Und danach die Mauer. Ja, wollte ich sagen, doch Hagen beugte sich über den Tisch, tat, als interessierten ihn die Zeichen und warf sie durcheinander. Nutzt nichts, grummelte Ute. Wir haben ihn gesehen, den Kampf. Den sehe ich immer, auch ohne Bilderspuk. Der Kampf, der nun kommt, geht gegen den Mächtigsten. Hagen blies Luft aus seinem Graubart, sah zum Bischof hinüber. Gegen die Made tat, als wäre der Bischof der Mächtigste. Ja, jetzt geht es an diesem Winterabend in der Königshalle zu Worms, vor allen Dingen deswegen, weil Kriemhild es wissen will, darum, wer denn der Mächtigste sein könnte. Also wenn Sie sich ein bisschen auskennen im um 1200 aufgeschriebenen großen Epos Nibelungenlied, dann wissen Sie, dass da eigentlich gar kein Geistlicher mitwirkt. Und das zum Beispiel ist eine Korrektur, die unbedingt nötig war. Das geht nicht. Eine hochmittelalterliche Geschichte kann nicht ohne Geistlichkeit funktionieren oder geglaubt werden. Narrative Ethik. Ja, und diese Gespräche in der Königshalle dauern sehr lange, denn mehr und mehr wird die Kriemhild den Giselher bedrängen. Giselher ist eine Geschwisterreihe, Gunther, Gernot, Giselher, der Jüngste. Sie selber hatte ursprünglich auch den Namen Grimhild. Sie fangen alle mit G an, die Namen. Vater hieß Gundomar. Und der Jüngste ist, wie oft in alten Überlieferungen, der Klügste. Er ist am weitesten gereist, nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Geografie. Und er wird also nun bedrängt und soll sagen, wen er für den Mächtigsten hält. Und da kann er nicht anders, da muss er all das erzählen, was er von einem jungen Mann in Erfahrung gebracht hat, der von Xanten aus losgezogen ist und immer noch unterwegs ist und tollkühne und merkwürdige Abenteuer erlebt hat. Und er soll also diese Abenteuer erzählen, will Kriemhild. Und auch Hagen und Bischof fügen sich, obwohl sie immer wieder Einwürfe machen und das Ganze für Märchendunst abqualifizieren. Aus diesen vielen Erzählungen, die also 150 Seiten hier in Anspruch nehmen, ziehe nur eine Passage mal genauer. Da ist der junge Mann ungefähr 14, 15, also Pubertät. In dem Bergischen Land zog der Junge aus Xanten Hügel auf Hügel ab, vom Siegfluss zur Wupper und immer weiter in Richtung Mitternacht. Unterwegs in engen Tälern wurde in der Tat Eisenerz geschmolzen, schürten seit je Schmiede ihre Feuer. Zahlreiche Eisenmeister probierte er aus, keiner genügte ihm. Fast überall gab es Streit, zerbrug er Dolche, zerbrach Schwerter. Gesellen verprügelte er ebenso wie Meister und mochte am Ende kaum glauben, dass er hier die Feuerkünstler fände, von denen seine Mutter gewusst hatte. Also alle archaischen Überlieferungen erzählen einem, dass da der Held das Feuer beherrschen will. Die elementare Kraft, die wichtigste, jedenfalls in jener Zeit und im Grunde ist sie ja auch heute noch, die Beherrschung der Atomkraft, das Entscheidende, was unsere Welt nun so oder so enden lässt. Also dieser Urkrimi aus Nordeuropa, genannt Nibelungenlied, hat es in sich, in unheimlicher Aktualität. Deswegen, unter einer Nebenbemerkung, deswegen habe ich mir eben 20 Jahre lang diese Mühe gemacht, um sie genauer zu erzählen, als sie uns von den Priestern in Passau aufgezeichnet worden ist. Nördlich der Wupper ritt er auf Grani einen ganzen Tag lang über eine Höhe, auf der immer dichter die Nebelschleier strichen. Schwer, kalt und grau hingen da die Wolken, keine Menschen lebten dort, kein Weg war da. Zwischen Felsen und umgestürzten Bäumen drohte sein Rappe zu straucheln, doch mutig sang der Reiter den alten nebeländischen Zauberspruch. So si ben renki, so si blut renki, so si lidi renki, ben si bena, blut si blurda, lid si geliden, so si gelimida sin. Als ich in der Wormser Königshalle dies Bannwort hören ließ, wendete sich Bischof Ringwolf auf seinem Sitz hin und her, als quälten ihn böse Träume. Was war das? Rief er. Was sprichst du da? Fast alle, sagte ich, die vorgeben, Gelehrte zu sein, haben eines am wenigsten gelernt, die Wörter der Leute nicht, die der Diet nicht, also Deutsch nicht. Obwohl sie das Volk regieren und unsere Hirten sein wollen. Auch dir muss ich also den Zauberspruch in unsere Hofsprache übersetzen. So ergehe es der Beinverrenkung, so ergehe es der Blutverletzung, so sei es mit der Gliedverdrehung Knochen zu Knochen, Glied zu Glied, als seien sie aneinander geleimt. Unflat, rief Ringwolf. Diesen Unflat hatte er von seiner Mutter und wusste ihn wüst und knarrend zu singen, wann immer er über unsicheres Gelände ritt. Und so kam er im Dickicht, dem Nebelwetter zum Trotz, gut weiter, bis er auf einer Höhe vor sich einen riesigen Baum erblickte, eine Esche, bei weitem die mächtigste, die er je gesehen. Was ihn freilich noch mehr erstaunte, unter der Esche im Moos lagen drei weiße Frauen. Nackt waren sie und schön. Der junge Mann bemerkte aber auch, dass der riesige Baum zur Hälfte kahl stand, mitten im Sommer kein einziges Blatt, da standen Äste und Zweige tot. Mit diesem Bild beginnt die germanische Mythologie, auch die keltische, mit einem halbkahlen Baum mitten im Sommer. Da hörte er die drei schönen Reden in einer Sprache, die er gut verstand. Im Baum sagte die erste, wirkt Kuoni Vidi, Baumkraft. Was kann sie, die Kuoni Vidi? Sie sagt uns, was du denkst. Was denke ich? Du hältst uns für schön. Da hat der Baum recht. Und du wunderst dich, dass der Baum kahl steht, sagte die zweite. Und die dritte sagte, aber du traust dich nicht zu fragen, woran der Baum leidet. Der Baum ist mir unheimlich. Du bist noch sehr jung, sagte die erste. Und die zweite, du solltest mehr wissen wollen, als nur, wo es die härtesten Panzer gibt und die besten Waffen. Und die dritte sagte, wenn deine Mutter die Romköpfe schmäht, dann hat sie dir damit nicht gesagt, du solltest deinen eigenen nicht benutzen. Da fragte er endlich, woran leidet der Baum? Den benagt der Drache Nidgier. Wie kann ich den finden, rief er und hob seine Eisenstange. Ich besiege ihn. Als da alle drei lachten, sprang er vom Pferd und ging auf die Frauen zu, blieb aber vor ihnen stehen. So schön waren sie. Da nahm die erste seine Hand, legte sie auf ihre Stirn und sagte, Do was von Rumoburg, Riekes Mannes Bann en die Bootskeppi, Raubari, Ginanit Heilag Vater, Impfer. Und die zweite nahm ebenfalls seine Hand, legte sie auf ihre Brust und hat gesprochen, Do was von Rumoburg, Herios Meisters Bann en die Bootskeppi, en die Gewalt ober aller dieser Irmendiot, ins Brink. Und schließlich ergriff die dritte seine Hand und legte sie auf ihren Schoß. Würdet denne von Rumoburg die Tragan Bann en die Sorgu zi Ellan Tagan. Das richtet durch dir Zelludiosin Gewalt in Ellu kaputt. Erslack! Die Herren in der Wormser Halle verstanden noch diese Worte nicht. Der Bischof beschwerte sich. Er habe Diot herausgehört, das Wort für Leute, für Bevölkerung und Plebs. Was soll solcher Keltenkram, solche Weiberlitanei? Gern wiederhole ich dir die Litanei in unserem Hofdeutsch, damit wenigstens der Bischof das Deutsch durchschaut. Die erste Frau hat gesagt, da war einmal von der Stadt Rom aus eines reichen Mannes Bann und Botschaft, eines Räubers, genannt Heiliger Vater, entflieh. Entflieh. Und die zweite sagte, da kam einmal von der Stadt Rom aus des tückischsten aller Heere Bann und Botschaft und Gewalt über alle Menschen, entspring. Und die dritte sagte, und es werden auch weiterhin von der Stadt Rom aus Bann und Kummer hinausgetragen alle Tage. Und die beherrschen, versichere ich dir, alle Köpfe. Erschlag. Hierzu sagte ich, solltet ihr wissen, dass die dritte Frau mit dem Lateinwort caput vieldeutig redete, mit einem Wort, das auch Sieglind oft verwendete, wann immer sie dem Sohn die Kopfkrankheit aus der Wüstenstadt Jerusalem erklären wollte. Caput ist nicht nur der Kopf, sondern meint obendrein diejenigen Städte, die man die Hauptstädte nennt, die Kapitalen, und meint zugleich die in solchen Kapitalen angehäuften Güter, das Kapital. Als letztes aber im Leutedeutsch auch deren Zertrümmerung, das Kaputtmachen. Ringwolf schlug das Kreuz. Apage Satana, verschwinde Satan. Kaum hatte der junge Mann die Frauen verstanden, da lösten die Schönen sich auf, da wurden die Leiber zu Nebel und Licht und auch die riesige Esche verwandelte sich und ihre Äste verknüpften für Augenblicke Himmel und Erde und trieben durch die ganze Welt, so lange bis der Baum und die Frauen ganz und gar verweht waren. Und wo die Esche gestanden hatte, floss eine Quelle. Als er daraus trank, rauschten ihm im Kopf wieder die Worte, die er gehört hatte. Und in der Hand spürte er die Stirn, die Brust und den Schoß. Und er erkannte, dass die Frauen seiner Mutter ähnlich gesehen hatten. Und es fiel ihm ein, wie Sieglind von drei weisen Frauen erzählt hatte und von der Weltenesche Yggdrasil. An Yggdrasils Wurzeln hatte die Mutter gewusst, nage ein Drache. Nun stand der junge Mann auf freiem Feld und wusste, dass er mit den Nornen geredet hatte, mit denen, die das Schicksal spinnen und die Ratschläge geben, den Kopf nutzen, selber denken. Er ritt weiter und trieb seinen Grani laut singend über die Heide. In Fahr sang er, in Spring rief er und irres Lack knackte es aus seinem Mund. So viel mal aus Jung Siegfried, erster Jugendzeit. Das heißt, das erste war eine Begebenheit in Köln, aber das muss ich jetzt nicht alles erzählen. Sonst kommen wir überhaupt nicht weit. Also, wo kommt er hin? Wo lernt er das Schmieden? Wo es die natürlichen Voraussetzungen dafür gab? Wenn einer von Xanten aus loszieht, wo gab es denn Kohle, wo gab es Erze, wo gab es Wasserkraft? Und wo zeigen einem noch heute die Archäologen, dass die Schmiedekunst hier eine uralte, jahrhundertealte Tradition hat? Also ganz klar, es ist das Ruhrtal und es ist obendrein die Stelle, wo dann im 19. Jahrhundert der wichtigste und folgenreichste Schmied des Planeten sein Schloss gebaut hat, seine Villa Hügel, sein protziges Residenz. Also es ist das Ruhrtal bei Essen. Und wenn Sie sagen, wieso Essen? Essen ist doch jetzt erst eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, nichts da, nichts da. Es ist eine uralte Stadt. Und der Name heißt nicht etwa Essen, weil es erinnern sollte an Schornsteine, die im älteren Deutsch manchmal Essen genannt werden, sondern Essen kommt von Asniti, die Eschen. Essen ist der Ort der Eschen. Und nebenan heißt der Ort Burchenheim, plattdeutsch Bochum. Also Sie sehen, wir gehen hier in einer unheimlich alten, archaischen Gegend sind wir unterwegs. Und mit dem Ruhrgebiet wird es ja auch vielleicht jetzt noch mal was, wenn es Kulturhauptstadt wird. Ja, jetzt komme ich eigentlich nicht darum herum und sollte mich nicht darum drücken, dass der Drachenkampf stattfindet. Also alles, was in Sachen Nibelungen überliefert ist, mit dem musste ich mich erzählend auseinandersetzen und habe diesen Drachenkampf also auch mit großer Lust. Ein bisschen Kostprobe muss jetzt sein. Nidgier, die Raffkraft auf dem Rheinfelsen, hatte unsagbaren Reichtum gehortet. Als aber nun unter seinem schweren Leib das Rütteln dröhnte von der Arbeit an der Ruhr, Arbeit, Arbeit, also uns ist in alten Mähren wundersviel gesät von hellenden Lobbebären von großer Arbeit. Schon in der zweiten Zeile des großen Nibelungen-Epos begegnete mir, dem Menschen aus Essen, das Wort Arbeit. Und ich bin in der großen Arbeitslandschaft, so wie Volker Friedrich auch groß geworden. Und welche Bedeutung hat das in der alten Sprache und überhaupt damals in dieser entscheidenden Geschichte? Also, Arbeit an der Ruhr. Als von der ungewohnten Härte der Schläge sogar der Drachenfels zu zittern begann, da mochte der Besitzriese zunächst glauben, der alte Feuerberg wolle wieder lebendig werden und Höllenglut speien und die Tore öffnen zu den Teufelstiefen, wolle neuen Nifelschlamm hochkochen und Gaias begehren. Doch dann spürte der Wurm, dass alles Beben, Stoßen und Rütteln so war, als nähere sich ein Vetter, ihm Nietgier die Beute streitig zu machen. Den guten Platz Bonner, den schon die Römer den Guten nannten, den Fruchtbaren, weil jeder hier vorüber muss, der von Regensburg, Passau, Augsburg, Salzburg, Trier, Konstanz oder Basel hinab will nach Köln, Xanten oder weiter hinunter in die anderen niederen Lande, so dass ein Wurm es sich bei Bonner nur bequem zu machen braucht, um nach Bauchlust zu rauben und zu raffen. Nun aber hockend auf seinen Kapitalien witterte der Horträuber Gegenkräfte. Und diesen Widerstand spürte er im Bauch, dort, wo auch bei ihm Lust und Gier sitzen und die Ängste. Ja, er bekam es mit der Angst. Denn sobald so ein Habsüchtiger auch nur von fern den Klang hört von Leben, gerät er in Sorgen, die so unstillbar sind, dass er mit all seinem Gerafften lieber untergeht und die anderen mit hineinreißt ins Verderben, als dass er je dasjenige teilen würde, was er giftschwitzend unter seinem Leib besitzt. Diese Habsucht ist eine Todessucht und wir beschreiben sie am genauesten, wenn wir das Wort besitzen nutzen. Einer wie Nietgier ist besitzsüchtig, der nimmt nicht nur anderen das Leben, sondern auch sich selbst. Die Leute sagen, so einer grämt sich zu Tode. Wie jedes schatzsammelnde Gewürm listig zu sein meint, so wollte auch der Mächtige von Bonner schlau dem, der ihn zu bedrohen schien, zuvorkommen. Kroch nicht etwa wutschnaubend den Rhein hinunter zur Ruhe, einfach hinab ins Nibelungenland oder Nebelland, sondern schlängelte sich hinten herum, hinterhältig, schwerfällig, keuchte, er fauchte wie ein Feuervulkan. Ja, ein stinkendes Scheusal wälzte sich durch die Waldtäler in die Mitternachtsrichtung, und er kannte ihn genau, den alten Pfad der Waffenhändler, jenen Weg, den auch der Königssohn geritten war. Auf Umwegen schlich sich das dickfällige Besitzvieh, rumpelte giftsprühend, Wälder sengend und Gas speiend und näherte sich so dem Tal der Ruhr. Dort war der Nibelunge mit Feuereifer dabei, sich zu seiner Brünne auch stählerne Schienen zu bauen, mit denen Arme und Beine zu schützen waren. Zwar arbeitete er stark und schwungvoll wie keiner sonst und war wohl auch, wie Hagen gesagt hat, ein Kraftklotz. Trotzdem, dieser neue, der deutsche Herkules, blieb hellhörig und aufmerksam und spürte rechtzeitig, wie Hütte und Grund nicht mehr nur von den eigenen Schmiedehieben bebten, sondern wie sie auch dann noch zitterten, wenn er nicht hämmerte, und hat wahrgenommen, wie es rings um ihn her wärmer wurde, wie die Nebel schneller trieben, wie faulige, stickige und schweflige Dünste über den Fluss wehten und wie nach und nach ein Rumoren in der Luft war und ein Grollen und Donnern. Als er mit den Gesellen darüber reden wollte, waren die weg, die hatten sich in den Klüften versteckt, aus denen sie die brennbaren Steine brachen. Auch Alberich zeigte sich nirgends. Die Eisenhütte am Ufer war leer. Von der Südseite des Flusses rückte da was Ungewöhnliches heran, das tarnte sich unter Dünsten, duckte sich hinter brennenden Böschungen. Ja, da näherte sich ein Schad- und Gierberg. In der Ruhr schwankte das Wasser, schlugen Wellen gegen Wellen, sprangen aneinander hoch, als tanzten Wasserfrauen, als wollte der Fluss zerspringen und verdampfen. Tatsächlich, die Ruhr rührte sich um. Das Wasser gurgelte, kippte über die Ufer und unterm Sturm bogen sich die Buchenkronen. Der Wald bäumte sich, Blätter und Zweige mitten im Sommer stoben davon, Äste barsten, stürzten, schossen weg und in der Dunstluft flog Wasser in Fetzen dahin. Der Sieglindsohn lachte, sprang zurück in die Eisenhütte, panzerte sich fest ein in seine neue Rüstung und trat so gewappnet vor das Stahlhaus. Das Stahlhaus zitterte, aber in der Hand hielt der Cherusker seinen Balmunk, seinen Betäubervertreiber, und sah nun, wie im Fluss die Erzkähne herumschlugen, wie die Boote kippten und versanken und die Stege brachen. Ja, Wasser und Welt und Luft waren in Aufruhr. Da schob sich was durch die Schwaden heran. Das war kein Wolf, kein Bär, kein Elch oder Auerochse. Da näherte sich und prasselte und pfiff was anderes. So ungeheuer, wie der Xantner noch nie eine Bestie zu jagen hatte. Ach, was sich da näherte, das war das Verhängnis der Menschen. Velaganu, walternd Gott, Wehwurz geht. Weh nun, waltende Gottheit, Unheil geschieht. Also auch dieser Drachenkampf, der dauert natürlich noch ganz viele, viele, viele Seiten. Ich breche da aber hier ab, damit wir ein bisschen weiter in diesen Wahnsinnsgeschichten kommen. Es ist nun so, nach diesem langen Winterabend, wo Giselher erzählt hat, was er von diesem wahrscheinlich mächtigsten, diesem jungen Mann aus Xanten, alles in Erfahrung gebracht hat, Da wird am nächsten Tag derjenige, von dem so viel Ungeheures zu erzählen war, live, wie wir heute sagen würden, live wird er da stehen. Und wenn ich nun auch noch sagte, dass zwischen Kriemhild und diesem Gast aus Xanten Funken gesprüht hätten, dann wäre das eine Untertreibung. Da schlagen Flammen, die wollen einander haben, und zwar sofort. Und das gelingt ihnen auch in der ersten Nacht. Gisela hilft da kräftig mit. Und es ist nur gegen Comte Coeur, gegen den Bischof und auch gegen Hagen, und auch König Gunther ist dann auch dagegen. Und Gunther fragt den Gast, woher kommst du, wer bist du, was kannst du und so weiter. Und wie kannst du jetzt hier unsere einzige Prinzessin einfach so wegfordern? So geht es nicht, du musst erst gewisse Dienste dafür vielleicht erfüllen. Nicht? Und so kommt es zu einer Art Dienstvertrag, so wie es im Nibelungen-Epos auch geschieht. Der muss erst die ganzen Probleme, die dieser burgundische Stamm am Oberrhein hat, lösen helfen, die Kohlen aus dem Feuer holen. Also diese Völkerwanderung war eine höchst ungemütliche Epoche, und wir hätten ja auch heute Völkerwanderung, wäre nicht inzwischen die Festung Europa entstanden, sodass kaum noch jemand reinkommt. Es sei denn, er ist hochqualifiziert und könnte uns ein bisschen die Arbeit abnehmen. Ja. Gut, also der lässt sich all das auf diese Kämpfe ein, mit den, gegen die Dänen, gegen die Hunnen und gegen die Sachsen. Und er ist dabei unterwegs. Er entwickelt da eine andere Technik. Er vermeidet die Massaker, für die Hagen und Bischof eigentlich, und der Bischof eigentlich eingetreten waren, und schafft es mehr und mehr, die Sache mit List zu lösen, also zum Beispiel einen Zweikampf zu fordern mit dem gegnerischen Anführer. Und er, der Siegfried, dieser hornhäutige Kraftmensch, ist natürlich dann immer der Sieger, und dann kann er diktieren, ihr müsst abhauen, ihr müsst hier den Oberrhein den Burgundern lassen. Und so ist er eigentlich einer, der seinen Namen nicht nur durch Sieg, sondern auch durch Fried belegt. Gut. Jetzt ist es so, dass Gunther am Ende denn doch noch einen Wunsch hat, den er auch erfüllt haben will, bevor er, der Siegfried, diese Schwester Kriemhild bekommt. Und dieser letzte Wunsch von Gunther betrifft Brünnhild. Unter den Erzählungen des Giselher war ja auch einer aus Island, und da war klar, dieser Kerl aus Xanten ist auch weit tief unten im finsteren Norden gewesen und ist dieser sagenhaften Brünnhild begegnet und hat, ja, was hat er? Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls ist es nur andeutungsweise zwischen den beiden zu etwas Gemeinsamem gekommen. Und nun hat sich dieser Gunther ausgerechnet, der etwas sehr labile Gunther, in den Kopf gesetzt, er wolle Kriemhild zur Frau haben, und er bittet also um einen letzten Dienst, nämlich um einen Werbedienst. Siegfried soll, da er diese Brünnhild ja kennt, den Weg bereiten und mit ihnen nach Island fahren. Und er kann es gar nicht abwarten. Und es muss ganz früh geschehen. Der Winter ist noch gar nicht recht vorbei. Außerdem verwirrt dieser Siegfried nicht nur durch seine tollen Taten die burgundische Herrschaft und den Hagen vor allen Dingen, der die Herrschaft ja sozusagen verwaltet als erster Kanzler am Rhein, sondern der Siegfried verwirrt auch insofern, als er den Hort, den Drachenschatz, einfach herschenkt. Der stellt ihn zur Verfügung. Er legt keinen Wert darauf, diesen Kram zu besitzen, den natürlich andere ganz anders einschätzen. Nicht als Kram, sondern als hohe, wertvolle, also die Schätze spielen in jenen frühen Zeiten immer eine gewaltige Rolle, und bei Siegfried allerdings dann nicht. Jetzt bin ich in Versuchung, dieses hier zu lesen, sollte ich das machen. Da sagte König Gunther, also da sitzen wir mal wieder abends zusammen, es wird immer wieder erzählt. Einer der Kritiker hat auch gemeint, das Thema des Buches sei eigentlich das Erzählen. Da sagte König Gunther immer, wenn hier lang und breit von römischer Klarheit und Vernunft gepredigt werde, dann sehne ich mich nach finsteren Niflheim-Geschichten. Die sind die ehrlicheren. Erzähle ich also, knurrte Ute, erzähle ich eine Geschichte, die von überreicher Gabe handelt und von großer schwarzer Kraft und von übereifrigem Dienst. Die Geschichte ist gewiss älter als 1000 Jahre. Als Kind schon hörte ich sie, als Kaufleute aus England uns abends in Aachen unterhielten. Bekannt war sie auch den beiden Tuchkrämern, die ihren Birrus wie ihre Erzählungen von den Angelsachsen hatten. Nur war beides viel zu kurz, ihre Geschichten wie ihre Tücher. Sie machte eine Pause, hatte sich zu besinnen. Erzähl uns die längere Fassung, bat Gunther. Still war es geworden, von überreicher Gabe und von starkem Dienst wollte jeder jetzt genaueres wissen. Unter den Fenstern hörte ich den Rheinstrom, dort heulte der Ostwind. Gelb-rotes Feuer gebrodelte, munkelte in den Anthraxsteinen. Also Anthrax, das ist eben Anthrazit, das hat er mitgebracht. Das findet er viel wichtiger als diesen Edelsteingesums, das sich der Drache da gehortet hatte. Die schwarzen Brocken glühten im Inneren sonnenhell und außen herum leckten Flämmchen mit rötlichen Zungen. In den frühesten Zeiten begann Ute, als die Wunder und die Märchen noch nicht im Zwist waren mit dem, was die Herren nun Chronica nennen oder Historia Demonstranda, ihr merkt, narrative Ethik, da gab es den Ort Burchenheim, einen Ort zwischen Rhein und Externstein, zwischen Ruhr und Lippe, in dem aus den Buchen, nach denen wir die Bücher benannt haben, die Buchstaben gearbeitet wurden. In diesem Ort der Gelehrten lebte ein Mann, der verstand alle Sprachen und wusste alle Wörter, die seit dem Turmbau zu Babel je gesprochen wurden, im Imperio wie im Nebelland, in Nifel wie in Muspel und zuvor auch bei den Griechen, den Ägyptern und Persern. Dieser Gelehrte kannte die Wörter für die Steine wie für die Gewimmele im Wasser und in der Luft und in den Bäumen. Ja, er hatte die Namen der alexandrinischen Bibliothek allesamt in seinem Kopf. Einer wie er wusste, dass die Namen Bannkraft haben. Und darum schrieb er alle Namenswörter in ein Buch, das mit Silbergittern umgeben und gut zu verschrauben war. Wenn der Weise in diesem Kodex lesen wollte oder neue Wörter eintragen, dann öffnete er das Silberfiligran mit einem Schlüssel und niemand in Burchenheim wusste, wo er diesen Schlüssel verwahrt hatte. So wusste auch niemand außer diesem Gelehrten, wie viele Feen und Elfen und Sylphen und Gnome es gibt und welche von ihnen Dienst tun und welche Schaden anrichten und welche einen Wirbel aus beidem, den wir die Gaukelei nennen. Allein der Wörterkenner wusste, wie viele Pflanzen im Weltkreis wachsen, welche von ihnen heilkräftig wirken und welche giftig, was jene lindern und was diese beflügeln. Wobei zwischen Gift und Heilkraft oft ein einziger Buchstabe entscheidet, wie zwischen Mispel und Mistel oder Luft und Lust oder wie zwischen Hospis und Hostis, Gast oder Feind. Dieser Gelehrte wusste Herrenwörter so viele wie Knechtwörter. Dieser Magier aus Burchenheim, der hatte seine Kunst vom Süden wie vom Norden. Nicht nur von den Götterboten Hermes und Merkur hatte er gelernt, sondern auch von den Wörterspielern und Lügengöttern und Zauberteufeln Loki und Freyr. In seinem Haus über der Ruhr beherbergte er aber einen Lehrling namens Safran. Der war so grün und täppisch, dass der Meister ihn nie in sein silbernes Buch schauen ließ. Dieser Safran durfte nicht mal in das Gemach, in dem der Kodex mit dem Thesaurus Verborum aufgehoben wurde. Dieser Namenssammler war noch einer, der mit den Wörtern auch das beherrschte, was die Wörter meinten. Eines Tages jedoch zog es ihn über das nördliche Meer, da fuhr er als Luftgeist zum irischen Rand der Welt, weil er sich in eine gälische Windsbraut verliebt hatte. Kaum war er weg, da hatte sein Safran nichts Besseres zu tun, als in die Kammer einzudringen, die ihm verboten war und in der Buchenheims Meister sie aufbewahrte. Ordo et usus rerum literarum. In dieser Kammer hing der Spiegel, in dem der Lehrling hätte sehen können, was alles auf der Welt passiert und aus welchen vielfach verbündelten Gründen. Da lag auch die Muschel, die Safran nur an sein Ohr hätte halten müssen, um die verworrenen Gedanken zu vernehmen, die dieser oder jener von diesem oder jenem zu denken versucht. Dort hing auch das Horn des Einhorns, in das der Lehrling nur hätte hineinhorchen müssen, um zu erfahren, was die Nornen sich für die Zukunft aushecken. Und in dieser Kammer lagen auch die neuesten Liebesseufzer und Lustfantasien, die sein Meister soeben für die irische Elfe verfasst hatte. Die lagen da noch als Descriptio, als Entwurf. Auf dem Tisch lagen ganz offen herum. Doch Safran war zu dumm, konnte die Liebesschriften nicht entziffern, da sein Herr und Zauberer ausgerechnet die beiden Buchstaben, die sein Lehrling am besten lesen konnte, nämlich das A und das O, in seinen Briefen und Gesängen konsequent vermied und stattdessen Laute bevorzugte, die mit zierlichen Zusatzzeichen überdacht waren, mit Pünktchen, Kügelchen und Strichelchen, die den armen Jungen nur verwirrten. Safran verstand von all dem wenig oder nichts und betrachtete nur furchtsam die Geräte und die Bilder und sagte sich, was mein Herr versteht, werde ich niemals begreifen. Jedenfalls so lange nicht, wie ich die Buchstaben nicht weiß und die Namen für die Dinge. Unglücklicherweise entdeckt er in diesem Moment in einer Nische das schwarz-silberne Lederbuch, den Index Nominum. Und siehe, der weise Mann in seinem irischen Liebesrausch hatte er vergessen, die Vergitterung abzuschließen. Der Junge schlug das Werk auf, legte den Finger auf das oberste Wort und begann es zu buchstabieren. Und weil dieses Wort als Vokal nur A enthielt und das gleich zweimal, konnte er sich den Namen zusammenstückeln, ängstlich und neugierig, und kaum hatte er in Gedanken alle Laute beisammen, so sprach er das Wort laut aus. Ja, er rief es geradezu, Albmacht, rief er, und kaum hatte er das herausgelassen, da heulte es um ihn her, fuhr rings ein Wind über die Kerzenlichter, wurde es finster in der Ruhrburg, die Mauern zitterten und Donnergrollen rollte über Buchenheim. Und vor dem Jungen stand in einem seltsamen Licht, als schiene der Mond, ein Riese, ein Ungeheuer mit einem Atem wie Feuer. Zweifellos hatte Safran einen Alp gerufen, vielleicht König Alberich selber, der damals noch in seiner großen Gestalt ging. Jedenfalls fauchte das Scheusal wie ein Schmelzofen und schrie, gib mir Arbeit! Da fühlte sich Safran ähnlich hilflos wie jetzt unsere burgundischen Herren in diesem Saal, weil ihnen auch ein mächtiger Gast große Arbeit anbietet. Und als nun die Erscheinung aus der Finsternis abermals ihren Befehl wiederholte und der blöde Lehrling umständlich und ängstlich nach einer Antwort suchte, wie soeben noch Gundumars Söhne keine Antwort fanden auf die schönen Angebote aus Xanten, da sprang der Feuergnom auf den armen Jungen zu, griff ihm an die Gurgel und verlangte zum dritten Mal Arbeit. Da, so sagt es die vieltausendjährige Geschichte, also auch Goethes Ballade vom Zauberlehrling, basiert auf diesen alten keltischen Überlieferungen, iroschottischen Überlieferungen. Da rief Safran, hol Wasser. Das war, als hätte, was er hätte tun sollen, solange sein Meister durch Irland flog. Schon stob der Feuerteufel hinaus, ebenso schnell kehrte er zurück mit einem Wasserfass auf dem Rücken, goss das aus, verschwand wieder, kam zurück und goss und verschwand und kam abermals. Genug, schrie der Lehrling, aber die Arbeitskraft, diese ruhelos rührige, urbare Ruhrkraft, die schüttete fässerweise Wasser. Das reichte dem Safran bald bis an den Hals. Zitternd kletterte der Dummling auf einen Tisch und schrie um Hilfe. Wasserflut brauste um ihn her und schwoll und stieg unaufhaltsam in die Höhe und hätte gewiss ganz Buchenheim ersäuft, wäre nicht der Meister, weil ihm seine süße Silfe von Lügengott Loki abgelistet worden war, vorzeitig heimgekehrt und den Feuergnom vertrieben hätte, indem er das magische Anfangswort verdrehte und mit dem Vertauschen eines einzigen Buchstabens verwandelte. Nachtalb, schrie er, und der Geist verschwand und das viele Wasser verwandelte sich in Nebel, und Nebel lastete fortan über Niefellheim und gab ihm den Namen Niefell, Nebelland, wonach sich unser Gast im Trotz, wie wir nun wissen, Nibelunge nennt. Seinen Safran schrumpfte der Zauberer zu einem Hämmerchen, und wann immer sich im Niederland seither ein Lehrling blöd anstellt, hört man, der sei behämmert. Doch da auch Hämmerchen hilfreich sind, schmiedete sich der Buchstabenmeister mit seinem neuen safrangelben Werkzeug sein allerbestes Silberfiligran, eines, mit dem er seine Bücher von nun an fest verklammerte, verklausulierte und verschlüsselte. Ute schien uns anzuschauen mit ihrem blinden Gesicht. Ihr ältester Sohn, der König, seit je allen hochfliegenden Ausflüchten und Anderswelten sehr zugeneigt. Gunther also fragte sie nun, ob Buchenheim nicht doch statt hinter der Deutschburg, also hinter Duisburg, in Wahrheit in Ägypten liege, ob dieses Buchenheim nur ein anderer Name sei für Alexandria. Nein, nur zwischen Ruhr und Lippe kann es liegen, sagte Ute, nur dort, wo zwischen Gelehrten und Leuten keine Trennungen geschnitten werden. Nur zwischen römischen Franken und heidnischen Sachsen. Nur seid ab von den Geistidioten hier und von den Gedärmidioten dort. Also Sie wissen wahrscheinlich, dass nicht nur die Etrusker in Gedärmen die Zukunft zu lesen versuchten. Nur bei des Cheruskers Asniti, also bei Essen, kann ein Buchenheim sein mit Menschen, die das Latein ebenso verstehen wie das niefelheimische Leutedeutsch. Schob sich ein Kauholz in die Backe, redete aber weiter. Wo unser Gast den Kampf mit Nietgier bestand, nur dort machen sie keinen Unterschied zwischen Märchen und Historien, zwischen der Poesie und den Chroniken. So wie das vormals auch der Homer nicht tat und der Ovidius auch nicht und die Bibelschreiber ebenfalls nicht und alle anderen guten Sänger nicht. Nun war wieder Stille und es schien, als würde ringsum viel nachgedacht. Also jetzt wiederum über narrative Ethik, nicht wahr? Schon in der frühen Nibelungenzeit. Jetzt ist es so, Gunther kann gar nicht abwarten, er will nach Island. Februar ist gerade so dabei, zu Ende zu gehen, und da muss es schon losgehen und wird geschneidert, werden Pelz Gewänder hergestellt und die Krimel tut sich da sehr gut hervor. Und am Abend vor der Abfahrt, den Rhein hinunter in dieses noch winterliche Nordmeer hinunter, am Abend vor der Abfahrt in Worms wird es dem Gunther dann doch ein bisschen unheimlich. Auf was hat er sich jetzt eingelassen? Jetzt wird es ernst, das Schiff ist bereit. Wo gerät er hin? Und er möchte nun wissen, welche Dinge erwarten ihn da im Norden, in dieser Halbwelt? Was ist auf Island? Wer hat auf Island das Sagen? Gibt es da noch die Naturkräfte als Götter oder schon diesen neuen rein geistigen Gott aus dem Christentum oder was? Und dann erzählt Giselher wiederum lange das, was er weiß. Als im Anfang aller Dinge nur Nebel war und Feuer und als in den Tiefen des Chaos die Ewige, die Unerschaffene wohnte, Gaia, da trat bekanntlich alles, was Gaia begehrte, ins Dasein. Aus ihrem Begehren entstand der wütige Odin, den wir auch Wodan nennen oder Wotan. Wotan überragte alle anderen an Macht, Gier. Odin erklärte die nördliche Welt zu seinem Besitz und beherrschte sie. Freilich wusste dieser erste Imperator fast alle Waffen meisterlich zu gebrauchen, auch die des Begehrens. Und im Ginnungagap tat er das so lange, bis Frau Gaia auch ihren eigenen tollen Sohn begehrt haben soll, sodass auf Island die Erde bebte, allerhand Inseln versanken, andere neu auftauchten und einige Berge auseinanderklafften und Feuer spien. Bei diesen Ereignissen, sagen die Alten, sei das Land Atlantis versunken. In ihrem Liebesfeuer habe die Unerschaffene den Wotan zum ersten unter den Göttern erhoben. Im südlichen Reich Muspil gaben sie ihm den Namen Zeus oder Jupiter, im nördlichen Nifel aber den Namen Wotan. Der nächste Sohn von Gaias Nebel- und Feuereifer war Dona oder Thor. Der flog am liebsten auf einem goldenen Sonnenwagen durch die Welt und ließ sich ziehen von 7 Ziegenböcken, die vor allem die Frauen erschrecken sollten mit ihren schwarzen Ziegenbärten und mit ihren gelben Augen. Auch diesen tollen Thor begehrte und segnete die Unerschaffene und zeugte mit ihm Freya und erhob dann Thor zum Hammergott, der bekanntlich, wenn er sein goldenes Werkzeug wirft, Getöse verbreitet, weithin hallenden Himmelslärm. Im Gegensatz zu Wotan hat Thor, seit er seine goldlockige Sippia kannte, keine andere Frau mehr ersehnt. Dieser Sippia blieb er treu, ja, er liebte sie mit Fleiß und Inbrunst jeden Tag irgendwo auf dem Erdkreis, weswegen es seither jeden Tag über irgendeinem Revier donnert. Ja, stürmisch wie ein Unwetter pflegte Thor herzufallen über seine Sippia. Sorgen bekam er jedoch, als ihm die Bornholmer Riesen, die selber zu gerne die lautesten gewesen wären, den goldenen Hammer stahlen. Ohne Hammer blieben Liebesfreuden aus. Denn in den Ohren der goldlockigen Sippia tönt Thors Donner nicht hohl und wichtigtuerisch, sondern betörend, sodass sie, sobald sie nur von Ferne sein Grollen und Rollen hörte, auch sich ihm aufs Brünstigste ergab. Nun aber, ohne das gewaltige Rauschen und Rumpeln, blieb die goldlockige kalt, trocken und spröde. Voller Verlangen nach seinem Wunderstück machte der Hammergott sich auf die Suche. Er reiste durch Island, Norwegen, Jütland und wanderte nach Wotans Art getarnt. Wo immer er als frommer Pilger die Leute fragte, warum es denn eigentlich nicht mehr donnere, warum die Erde vertrockne und alles Lebendige unfruchtbar werde, als sollte schon jetzt der Tag des Muspil beginnen, der Weltvernichtung im Feuer. Auch das haben die alten Germanen vorhergesehen. Da erzählten ihm die Leute Genaueres über seine eigene Unpässlichkeit. Gott Thor habe keinen Hammer mehr. Schließlich hörte der Donnergott, was die Wahrheit war. Die Bornholmer Riesen hätten sein Glanzstück gestohlen. Da verwandelte er sich in eine Frau. So lieblich wie üppig und näherte sich der Insel, auf der, bevor wir Burgunder dort hausten, die Riesen wohnten. Also die älteste Namensform der Insel Bornholm ist Burgunderholm. Auf Bornholm erfuhr die vermeintliche Frau, dass es Trüm war, der dem Thor das Werkzeug genommen hatte und dass Trüm den Hammer nur dann wieder rausrücke, wenn Freya, Thors schönste Tochter, ihn, Trüm, beglücke. Freya war in der Tat sehr ansehnlich. Die schöne Freya war es, die Gott Thor mit der Unerschaffenen gezeugt hatte. Von dieser Freya kam nicht nur die Lust auf das Freisein in die Welt und auf das Frauenfreuen, sondern auch der Name für die Frau, für die ursprünglich Freie. Da verbesserte Thor seine Tarnung und verwandelte sich in Freya. Sah nun also so aus wie seine eigene Tochter, mit der er schon immer viel Ähnlichkeit gehabt hatte, wenn auch der entscheidende Unterschied nicht zu beseitigen war. Wie immer die Götter sich tarnen, auch in der Verkappung bleiben sie bei ihrem Geschlecht. Hergerichtet als Freier, der unsäglich schönen täuschend ähnlich, betrat der Donnergott eines Abends, als dort gerade getafelt werden sollte, die Halle der größten Burg auf Bornholm. Im Westen der Insel steht sie seit je über Meer und ist die größte Behausung in Niflheim. An diesem Sommerabend leuchtete das Gebäude golden in der Sonne, die soeben ins Meer sinken wollte, und in diesem besonderen Schein betrat nun der Gott, verwandelt in seine Tochter, den Riesensaal und erklärte mit hellklingender Stimme: Donnergott Thor habe seine schönste Frucht zu Herrn Trüm geschickt, damit sie, Freier, sich ihm, dem Herrn Trüm, auf das Freieste zuwende, freilich gegen die Herausgabe des väterlichen Hammers. Da schallte Fröhlichkeit durch die Halle der Ungeheuer. Gern beäugten die Monster das stattliche Weib. Sorgfältig ließ der Burgherr noch das Mahl verbessern, Mutterkorn einrühren, Schwindling, auch allerhand von Schlafmohn und Bilsenkraut. Das vermeintliche Fräulein speiste von all dem recht gern und ausführlich. Mit bebender Wonne gewahrte Trüm, wie das süße Mädchen ganz allein einen halben Ochsen fast vollständig verzehrte. Dazu drei Lachse, obendrein allerhand Schüsseln Gebäck, samt Kopf großer Klumpen jütländischen Käses. Ja, Trüm sah mit Staunen, wie diese junge Frau auch vom Rausch oder Wutgetränk humpenweise wegtrank, ohne unter den Tisch zu rutschen. Wie wir aber schon aus der Geschichte von Rahn wissen, lähmt der Wutsaft nicht den, von dem er seinen Namen. Was war das? Habe ich mich vergangen? Von dem er seinen Namen hat. Also, wo sind wir denn? Jetzt bin ich aber ganz schön rausgekracht. Nicht, sondern vor allem die Menschen, aber auch die Riesen. Ist hier irgendwas passiert? Ich habe das hier berührt. Ne? Ja, danke. Die liebliche Freier aß und trank reichlich, ja unmäßig, und hielt mit Schmatzen und Schlucken den gelüstigen Herrn Trüm ziemlich lange hin. Der saß dicht neben ihr, rutschte immer noch mal ein bisschen näher an sie heran, auf Bänken, so weiß man, berühren unsere Finger gern wie aus Versehen das Bein der Nachbarin, jedenfalls vormals, als noch keine Kirchenstuhllehnen Hände und Beine fernhielten. Trüm jedenfalls bekam Hautfühlung, war aufgeregt und längst satt und schaute dem fressenden Fräulein fassungslos zu. Die Üppige, die Prächtige schien seine Gier nicht zu bemerken, weder sein Gaffen noch seine unruhigen Finger noch sein Gejapse. Dieses mächtige Mädchen aß immer noch mal eine Wachtel oder einen Pfannekuchen. Den einen bestrich sie mit Schweineschmalz, den anderen mit Rübensirup, einen dritten mit beidem. Ja, und Frau Freier schlürfte zu wiederholten Malen das Stierhorn leer und rülpste so herzhaft, dass es den ungefügen Trüm entzückte bis fast zur Raserei. Als er vor Drang und Brunst ganz rot war, schon kaum noch mehr atmen konnte und keinen Augenblick mehr stillsitzen, da mochte auch die überirdische Schöne nicht länger so tun, als begreife sie nicht, worum es dem schnaufenden Herrn neben ihr ging, wandte sich ihm zu, lächelte und stellte frohgemut fest, wie interessant er zittere. Und ja, unter der Tischplatte bestaunte sie fachkundig Trüms Lüsternheit. Gewaltig stand ihm und prangend der Liebeshammer. Da nickte die weise Frau verständnisvoll und folgte endlich dem Ächzenden zu seinem Lager und erklärte dort, bevor nun das Freiervergnügen beginne, und zwar auf das Allerfeinste, nämlich mit dreifachem Glücksspagat bis ins innerste Muschelhorn, verlange sie zuvor den Hammer ihres göttlichen Vaters. Und weil der so ungetüme wie ungestüme Herr jetzt auch nicht einen einzigen Augenblick länger warten konnte und weil schon die Alten wussten, dass dort, wo der Männerhammer sich erhebt, der Verstand in den Sand fährt, bekam Thor seinen goldenen Hammer und hat damit Herrn Trüm den Schädel eingeschlagen. Der Donner von Trüms Zertrümmerung war rings in Niflheim zu hören und seither heißt die Riesenburg auf Bornholm an der Abendseite steil über dem Meer Burg Hammershus. Ja, es wäre ganz falsch, wenn ich jetzt mit dieser lustvollen Geschichte aufhören würde. Die Liebelung, ich hatte ja diese rote durchgehende Linie schon angedeutet, die enden natürlich gerade so, wie es die Überlieferung will, in der mordsmäßigsten Saalschlacht der Geschichte. Und da führt kein Weg dran vorbei. Es ist alles ganz furchtbar. Aber schon unterwegs auf, also die erste Hälfte des Epos ist sozusagen eine Rheingeschichte. Den Rhein rauf und runter, Nord-Süd, Worms, Island, sogar Konstanz kommt vor, also bitte. Die zweite Hälfte des Epos ist eine Ost-West-Geschichte, eine Donau-Geschichte. Da bewegen sich nun diese, nachdem eben Siegfried ermordet worden ist von Hagen im Auftrag von Bischof Ringwolf, da bewegen sich nun die Burgunder nach Osten, nennen sich komischerweise nun oder denkwürdigerweise nun Nibelungen, selber Nibelungen. Sehr ein archaischer Vorgang. Und auf dem Weg die Donau hinunter passiert zum Beispiel Folgendes. Endlich waren die ersten 100 Mann unterwegs zur anderen Donauseite. Die 20 stärksten ruderten mit großer Anstrengung in die Strömung hinein. Niemand im Boot traute sich zu reden, denn was war passiert? Hagen hat den Fährmann, der ihnen angeboten hatte, sie hinüberzufahren ins Bayernland, das wird ausdrücklich erwähnt, nach Bayern hinüber, der hat diesen Fährmann erschlagen und sich dieses Boot zu eigen gemacht. Nur Ringwolfs frommer Kaplan, der auch jetzt mit seinem Kreuz die Spitze des Heerzugs bilden wollte, der meinte, ein Kommentarium sprechen zu müssen. Etwas, das die verwirrten Seelen wieder aufrichten und ermutigen sollte. Ach, hätte er es nur gelassen. Mitten auf dem breiten Strom hörten wir, wie Pius Eulogius erklärte, auch wenn die bayerischen Herren als Fremdenhasser seit langem berüchtigt seien, ebenso lang seien sie doch auch als gute Kirchenfreunde bekannt und man solle diese Bayern respektieren. So, das steht auch wirklich so im Nibelungenlied im Mittelhochdeutschen um 1200 entstanden. Da kam dem Tronje in den Sinn, was die weisen Weiber vorausgesagt hatten und er rief nun laut über den wirbelnden Strom. Hört, ihr Herren und ihr Knappen, es gibt neuerdings das Gerücht, Wassergeister hätten mir geweissagt, niemand von uns würde heimkehren nach Worms, einzig unsere beiden Kirchenknechte. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Glaubwürdigkeit solche Prophezeiungen haben, all dieses Geschwalle der nievelheimischen Grottenolmen, dann seht jetzt hierher. Und in seinem Zorn, als wollte er den Triumph der Vernunft vorführen, begann er, die Weissagung der Weiber öffentlich zu widerlegen und holte abermals weit aus mit dem Schwert in der Scheide, diesmal gegen den Kaplan Eulogius, der aber noch jung und gelenkig und weil er ja noch deutlich vor Augen hatte, wie soeben der Fährmann erschlagen wurde, hat rechtzeitig einen Arm gehoben und seinen Hals geschützt, sodass ihm der Hieb nicht den Kopf und nicht den Geist raubte, sondern nur das Gleichgewicht und die Armkraft. Kopfüber kippte der Kaplan über den Bootsrand, überschlug sich im Sturz und fuhr hinab in die dahinschnellenden Wellen und hat dann im Hochwasser mit dem noch heilen linken Arm heftig gerudert. Und die 120 Krieger auf der Fähre sahen, wie sein schöner heiliger Rock, wie sein frauengleicher Kirchenrock sich im Wasser aufwulstet zu einer großen bunten Wunderkugel voller Luft, zu einem spirituellen Engelsgebilde, das den Herrn Pius Eulogius alsbald rings umhüllte und das ihn in guter Verpackung davontrug. Einige von den Wormsern bekreuzigten sich und beteuerten, diesen Rock habe kein Geringerer erfüllt als der Spiritus Sanctus. Ja, Gottes heiliger Geist wirke hier und wahrlich nur der könne uns jetzt noch retten. Zwei Tage vor der Sonnenwende kam endlich abends am südlichen Donauufer der Felsen in Sicht, über dessen steiler Schattenwand die Etzelburg leuchtete. Wie ein fernes Totenreich schimmerten dort oben im Schein der tiefstehenden Sonne die Mauern von Gran oder Estergom. Während Rüdiger das Boot auf den Hafen unter der bleichen Felswand lenkte, starrten wir, die Menschen aus Worms, schweigend dort hinauf. Dort oben also hauste jetzt Kriemhild zwischen hunnischen Kriegern. Von dort wehten zur Begrüßung keine Wimpel, keine bunten Willkommensfahnen. Freunde, so hörte ich Hagen reden, was immer wir uns von nun an ausdenken als Ausweg oder Flucht, dieser kalte Felsklotz wird unsere letzte Station. Dazu hörte ich von niemandem einen Kommentar. Im Ernst hat da keiner einen Trost gewusst oder einen Rat. Nur Markgraf Rüdiger schien verwirrt und murmelte einiges von der berühmten Gastfreundschaft und Friedlichkeit des Attila-Sohns Etzel. Es herrschte Stille. Nur in den Segeln zerrte ein Wind, unterm Boot rumorten die Wellen. In einem Burgfenster dort oben schien sich was zu bewegen. Zweifellos wurden wir von dort beobachtet. Wie ich später von Waffenmeister Hildebrand hörte, vom alten Dienstmann des Königs Theoderich, hat in diesen Augenblicken, da unser erstes Schiff sich dem Hafen näherte, tatsächlich die neue Burgherrin in einem der Fenster gestanden und von der Felsenfestung Ausschau gehalten. Sie hätte auf den Fluss hinabgeschaut, auf die langsam sich nähernden 40 Schiffe. Als sie den Zug der Schiffe sah, der bis zum fernen Horizont reichte, da habe die junge Königin erklärt, was sie empfand. Eigentlich, hätte sie gesagt, müsste ich jetzt schreien, lauthals schreien, vor Zorn, vor Schmerz. Aber ich bin nicht mehr Grimhildis, ich bin Kriemhild, Verbrechensbekämpferin. Nicht Grimm, sondern Gerechtigkeit will ich. Diese wackeren Helden dort unten, die nennen sich neuerdings Nibelungen, die stehlen nun auch den Namen. Zuvor raubten sie mir den riesenhaften Hort und sind zugleich die erbärmlichsten Mörder. Meinen unvergesslichen Mann, der ihnen 100-mal half, den haben diese Zwerge und Tagediebe umgebracht. Heimtückisch, weil sie eine so strahlende Erscheinung nicht ertragen konnten. Es geht mir um das Steingesicht, um den breiten Mann, der eben jetzt dort unten an das Ufer steigt. Das ist der Waffenmeister, den sie nunmehr Tronje nennen. Er ist der Erschläger, unehrenhaft und treulos und ganz und gar hinterhältig hat er gehandelt. Merkt euch das gut, so leid es mir tut und so leid es denen da unten tun wird, im Imperium schafft allein Rache Recht. Ve victis, wehe den Besiegten. Ich sehe euch schlucken, nach Luft schnappen, oh ihr Helden. Solltest du zum Beispiel, Schwager Blödel, diesen Tronje auf irgendeine Weise bezwingen und mir diesen Kerl hier vor die Füße legen, lebend oder tot, dann erhieltest du nicht nur die Grafschaft an der Theiß, die dein Ungarnreich gut ergänzt, sondern dann bekämst du auch, Herr Hildebrand und die anderen seid Zeugen, 100 Lasttierladungen mit rotem Gold. Hörst du die Zahl? 100. Und obendrein kriegtest du endlich diejenige junge Frau zur Gemahlin, auf die viele von euch, wie ich während der vergangenen Wochen bemerkte, ständig die engen kleinen Augen richten und die nicht ganz ohne Grund als die schönste gilt hier im Hunnenreich. Ja, derjenige bekäme dann Helge, die Enkelin jener wilden Iltiko, mit der Herr Attila seine letzte Nacht verbrachte. Schwager, dieses Hildchen könntest du dann umarmen und so lange durchpflügen, bis womöglich auch du auf einem Mädchenleib deinen letzten Seufzer getan hast. Denn danach gierst du doch nun schon seit fast 7 Wochen. Vorerst aber haltet euch zurück, vor allem hütet euch vor dem Mörderischen, dem Waffenmeister, dem Tronje. Bleibt höflich. Sorgt für würdige Begrüßung, oh doch, so etwas mag er, mein zu großer Bruder Gunther. Wiegt sie in Sicherheit, die Drachenblut, Brut. Jetzt ist das also, ich habe lange gezögert, diese zweite Hälfte zu schreiben. Ich dachte, ich müsste erst in eine Metzgerlehre gehen. Also es ist entsetzlich, was da geschildert wird. Und da gibt es keinen Weg drumherum. Ich schildere als letztes nur eine Pause in dem ganzen Geschehen, eine kleine zweiseitige Pause, Zwei-Seiten-Pause. Es geht ja immer darum, wer hält das alles fest, wer hält die Einzelheiten. Und hier ist es jetzt ein irischer Mönch, der das Ganze dann tatsächlich mitnimmt in sein Irland und dort ins Keltische überträgt, sozusagen in eine keltische Sicherheitskopie. Wir machen ja heute von unseren Dateien immer, wenn wir schlau sind, auch Sicherheitskopien, damit, falls mal der ganze Computer zu Bruch geht, dass wir dann doch irgendwo eine Reserve haben, den ganzen Wortlaut doch nicht verloren haben. Und so ist es in diesem Fall auch der Fall. Als ich das Notieren, das ist jetzt der irische Mönch, der ich sagt, als ich das Notieren endlich beendet hatte, schien es mir unheimlich in der großen, stillen Totenhalle. Das Glühen war erloschen, die letzten noch Lebenden aus Worms schliefen zwischen den Toten. Wache hielten Dankwart und Gernot. Über mir in der verschwundenen Hallendecke der Sternenhimmel. Sollte ich jetzt, bevor der Morgen anbrach, tatsächlich fliehen mit meinen Notizen, von diesem Burgberg im Schutz der Dunkelheit rasch hinab zu meinem Eselchen Aesop und zur Donau hinunter und dann westwärts zurück an den Rhein? Vor mir atmete Giselher. Rings lagen Gleichaltrige, denen das Atmen genommen war. Ich sah, dass dem jungen burgundischen Krieger, dass dem toten Volker eine kleine Schrift aus der Armschiene rutschen wollte, ein winziges Büchlein, das er sich offenbar aus Rom mitgebracht hatte. Nur handgroß war das. Noch auf dem Schiff hatte ich ihn beim Lesen beobachtet. Auch er hatte in Lorsch und in Rom die Herrensprache gelernt. Ich griff mir das kleine Lateinbuch und sah, dass er Zeichen an den Rand gemalt hatte. Was da zu lesen war, das kam mir sehr bekannt vor. Ja, das war ein kleines Kapitel aus dem großen Bericht des Feldherrn Gaius Julius Caesar, aus der Chronik über seine Kriegszüge gegen die Kelten, die Gallier. Rot angestrichen hatte der junge Mann die Rede eines Critognatus, der sich einst ebenfalls in einer verzweifelten, in einer aussichtslosen Lage befunden hatte. Die Rede an seine keltischen Freunde hielt dieser Critognatus in der Stadt Alesia, die von den Römern monatelang belagert wurde. Alesia wird im Moment ausgegraben im burgundischen Frankreich. Der junge Critognatus rief seine Mitbewohner auf zum Widerstand gegen die römische Übermacht. Nach dem Tod von 80.000 Menschen, so sagte er, gehe es nun darum, Päne in ipsis cadaveribus prolio desertare, fast auf den Leichen selbst, um die Entscheidung zu kämpfen. Auf den Körpern also der Toten müsse von nun an gestritten werden, wie auf Barrikaden. Angestrichen hatte sich der junge Burgunder die Passage, in der sich die hungernden Krieger in Alesia mit den Leibern derer am Leben hielten, die wegen ihres Alters für den Krieg nicht mehr tauglich schienen. Die verzweifelten Alesier, sie hatten nicht nur vom Blut der Erschlagenen trinken müssen, sondern hatten sich auch vom Fleisch der Väter ernährt. Und das Büchlein schloss mit einem Passus, den der junge Leser doppelt angestrichen hatte. Mir schien, diese Sätze zeugten von einer seltenen, einer einmaligen Wahrheitsliebe des Herrn Caesar. Ja, es scheint geradezu unerhört, was da der große Imperator über das politische Ziel des Imperium Romanum preisgegeben hat, indem er es dem jungen, mutigen Critognatus als Rede in den Mund gelegt hat. Romani vero quid petunt aliud, jetzt lasse ich das Latein alles weg und gehe in diese rote Übersetzung. Worauf aber sind die Römer sonst aus? Was denn wollen sie anderes als uns in ewige Sklaverei bringen? Niemals haben sie Kriege mit einem anderen Ziel geführt. Blickt nur auf das übrige Gallien, das wurde zur Provinz, und Gallien schmachtet den römischen Herrschaftsbeilen unterworfen in ewiger Knechtschaft. Verwirrt legte ich das Büchlein zurück in die Hand des toten Volker, nahm es dann aber wieder an mich, steckte es zwischen die Pergamente an meinem Leib. Vielleicht treffe ich später am Rhein die Eltern dieses armen Jungen. Ach, hier hat ein intelligenter Jüngling, ein 19-Jähriger, bevor er fiel, die unverhüllten Ziele des Imperiums gefunden, hat in seinem letzten Lebensmoment die immerwährende Gier der Macht durchschaut. Nun, wenn wir jetzt nach Hause kommen und Nachrichten anstellen, dann werden wir die Fortsetzung dieser immerwährenden Imperiumsgier beobachten können. Ich danke für Ihre Geduld. Ja, ich bin sicher, dass Sie gar nicht mit allem einverstanden sein können oder Fragen haben oder was immer Sie loswerden wollen.
Ja.
Bitte.
Wo ist Xanten? Ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, aber was ist Xanten?
Ich verstehe kein Wort.
Xanten, was Xanten sei.
Xanten?
Xanten, wer kennt Xanten?
Xanten ist ein Ort am Niederrhein und das ist um das Jahr 0 eines der vielen Castra oder Läger, von den Römern befestigte Läger, die immer am linken Rheinufer angelegt worden sind. Konstanz ist sowas gewesen und Basel oder Worms, immer linksrheinisch haben sie für ihre Legionäre, gegen die Germanen und die sonstigen Stämme standen, haben die solche befestigten Läger angelegt. Und wenn nun im Jahr 500 ist da die Zeit der Römer zu Ende und die haben die aufgelassen, so heißt es in der Geschichte immer, ein aufgelassenes Lager, also leer stehen gelassen, und dann setzen sich in Xanten meinetwegen die Cherusker fest und in Worms die Burgunder und begrüßen diese hinterlassenen Mauern als feste Behausungen und nutzen das. Und Xanten ist nämlich weit vom Ruhrgebiet. Es wird immer gesagt, auch im mittelhochdeutschen Nibelungenlied wird der Siegfried immer der Held von Niederland genannt. Also man rechnet Xanten damals durchaus zum dem niederländischen Bereich. Also irgendwie ist mit Siegfried und Deutsch ist da irgendwie jedenfalls nationalistisch nichts anzufangen. Da ist nichts überliefert. Der ist höchstens von seiner Sprache her ein Deutscher. Nicht? Der redet so wie die Leute, der kann beide Sprachen. Er ist als Austauschstudent sozusagen in Rom gewesen, in der Kapitale der damaligen Welt, und hat dort natürlich auch das Latein, auch schon von seiner Mutter hat er natürlich den Lateinunterricht verpasst bekommen. Ohne das geht's nicht, ging es damals schon nicht. Und man sollte, sagt die Mutter Sieglind, wenn man was gegen einen Feind hat, vor allen Dingen die Basis dieses Feindes kennen, also das Latein, das lateinische Denken und Regieren und so weiter. Auch Attila selber war als Austauschstudent in Rom und hat, also die sogenannte Geißel Gottes ist durchaus kein Blöder gewesen oder kein Wilder, sondern ein Hochgebildeter. Und erst wenn auch unser Held aus dem Nibelungenlied einer ist, der auch seine Birne benutzt, dass ihm ja immer wieder geraten wird von den Nornen, von seiner Mutter und von jeder vernünftigen Instanz, dann wird die Geschichte erst endgültig spannend und nicht mehr nur eine Tollpatsch-Geschichte.
Ja. Eine Frage, zuerst Sie, dann Sie. Wie Sie gerade vom Siegfried gesprochen haben, es hat sich so angehört, als hätte es die Möglichkeit gegeben. Also gab es ihn?
Ja, natürlich gab es ihn. Es gibt natürlich jetzt wiederum verschiedene Möglichkeiten, ihn zu deuten. Also ich halte mich im Großen und Ganzen an die ausführliche Überlieferung, also das um 1200 fixierte mittelhochdeutsche Epos. Da stört mich aber, das habe ich schon gesagt, die Abwesenheit jeglicher Geistlichkeit. Und deswegen musste ich auf andere, noch ältere Quellen zurückgreifen, auf Archäologie, auf Wörterkunde, also die Etymologie. Gab es Siegfried? Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass diese Siegfried-Figur ein Reflex ist auf das, was Arminius getan hat, der sogenannte Hermann. Wir haben den zum deutschen Hermann verballhornt, also Hermann der Cherusker, hat ja im Jahre 9 zum ersten Mal die Überlegenheit der römischen Truppen bezwungen durch Guerillataktik. Er hat Geländekenntnisse und List verwendet und hat denen eine entsetzliche Niederlage bereitet. Und heute ist man seit einigen Jahren dabei, dieses Gelände auch auszugraben, in Kalkriese, nicht weit von Osnabrück, am Nordrand des Teutoburger Waldes. Teutoburg, das ist auch wieder vom Wort her erinnert es an Deutsch. Nicht? Das sind die Leute, die Leuteburgen. Und die haben dem Feldherrn Varus eine entsetzliche Niederlage bereitet. Und das könnte sein, dass also in den Siegfried-Geschichten dieser Sieg, dieser für unmöglich gehaltene Sieg der sogenannt unterentwickelten Germanen und Keltenstämme über die hochzivilisierte römische Besatzung, dass dieser Sieg einfach weitererzählt wurde, erstmal jahrhundertelang in Königssälen oder an Lagerfeuern oder sonst wo, also mündlich überliefert und auch vielleicht in Lieder gefasst. Auch da gibt es verschiedene Theorien. Und erst um 1200 ist zum ersten Mal, also 700 Jahre nach den Ereignissen der Völkerwanderungszeit und noch viel länger nach den Ereignissen des Arminius, ist die Sache fixiert worden und inzwischen zu poetischer Gestalt geworden. Und hat nach meinem Dafürhalten so viel Wahrheit, dass die Sache einfach als poetische Kraft überlebt. Und deswegen musste das jetzt einfach mal in unser heutiges Deutsch übertragen werden und nicht immer nur für germanistische Oberseminare vorbehalten bleiben, sondern das sollte jeder kennen. Diese Geschichte ist so spannend und hat so viel mit uns Heutigen auch noch zu tun, vor allen Dingen mit den Frauen. Ich habe jetzt große Passagen leider weggelassen, wo es zum Beispiel zu Gesprächen zwischen den Frauen und den Priestern kommt. Nicht? Die Rolle der Frau in der heutigen katholischen Kirche ist ja eine höchst denkwürdige. Das ist damals die Zeit, in der das römische Imperium als militärisches Imperium zusammenbricht, sich auflöst, aber gleichzeitig entsteht ein geistliches Imperium, das wir noch heute kennen als katholische Kirche. Und da gibt es also direkte Verbindungen. Und Und die Kriemhild ist also eine, die mutig ist und die dem Bischof also schon ganz schön Kess auch ihre eigenen Ansichten sagt. Und später kommt es dann auch zu Debatten zwischen diesem Xantner, dem Siegfried, und dem Bischof Ringwolf. Die Etablierung der Kirche ist auch eine blutige Linie und die gehört einfach in dieses Nibelungen-Thema mit hinein. Das kann man nicht einfach weglassen.
Ja.
Iltiko ist dann eine ungarische Version von Hilde oder Hildchen. Und ja, die Iltiko ist die... Bitte?
Also ich weiß so, ich glaube, das ist keine...
Nein, es ist nicht Kriemhild. Es ist eine junge Frau, mit der sich Attila, ich glaube, es ist die dritte Frau, die er sich nimmt, und übernimmt er sich. Und am Morgen wird die weinende Iltiko im Leichnam des Herrn Attila gefunden. Also, und deswegen macht auch Kriemhild hier in ihrer Rede vor ihren Mithunnen diese etwas giftigen Bemerkungen. Du könntest jetzt die Tochter von, also da in der Nacht ist auch ein Kind gezeugt worden und das ist nun ein wiederum sehr schön geratenes und die Männer verdrehen sich die Augen danach. Und dieses Mädchen verspricht also Kriemhild demjenigen, der es schafft, diesen Hagen, ihr Tod vor die Füße zu legen. Also das ist natürlich auch eine spannende Geschichte mit Iltiko, also bitte freuen Sie sich über Ihren Namen. Ja, 486 ist das Jahr, in dem der letzte römische Präfekt vertrieben wird bei Paris, Soissons, bei Paris. Und das ist es musste da eine Entscheidung getroffen werden. Es treten ja historische Figuren auf. Attila und hat einen Sohn hier bei mir, der ist Etzel. Da ist also sozusagen die Lautverschiebung von AIA zu EE fortgeschritten, so wie in meiner Heimatstadt also aus Asniti Essen geworden ist. Also Essen hat nun wirklich keine besonderen Vokale mehr, das ist zu zerschrumpelt, aber hieß mal Asniti, A-I-I. Und so ist es mit Attila gewesen. Und Attila ist eine historische Figur, da wissen wir ja genau, wann das gewesen ist. Und dann gibt es den König Theoderich, der ist auch eine historische Figur. Und schon im Mittelalter hat sich ein Verfasser der Kaiserchronik hat sich lustig gemacht über das Nibelungenlied, das um 1200 behauptet, Attila und König Theoderich seien zusammengetroffen am Schluss des Nibelungengeschehens, am Etzelhof also. Und das könne nicht sein, denn die beiden würden 30 Jahre auseinander liegen und die könnten sich nicht getroffen haben und so ist es auch. Und das hat man schon sehr früh bemerkt und deswegen ist bei mir nicht Attila, der da agiert, sondern einer seiner Söhne und der Älteste, der dann eben Etzel heißt und in seinem Namen auch schon die Verschiebung der Laute verkörpert. Also wann das jetzt im Einzelnen läuft, man muss sich dann irgendwann entscheiden. Also ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, dass der Arminius im Jahre 9 gewirkt hat, der diese listige, erstmalige Vereinigung aller später deutsch genannten Stämme zu Wege gebracht hat und damit den Römern diese Niederlage beigebracht. Das wäre das Jahr 9, aber... Dann kommen noch weitere Geschichten aus der Völkerwanderungszeit, die eine Zeit voller wahnsinniger Geschichten ist. Und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wenn wir hier nicht die Festung Europa hätten, würden wir uns über Mangel an Geschichten nicht beklagen müssen. Richtig, ja. Also es sind keine Mitglieder einer Geschichte so untreu gewesen wie die in diesem Nibelungenüberlieferung. Also von Treue ist höchstens in einem, im Sinne einer dummen Sturheit die Rede. Nicht? Die halten also diesem Mörder Hagen die Treue bis zuletzt. Das, wenn man das Treue nennen will, dann bitte. Man könnte das auch die Sturheit nennen, die ja den Nazis gegen Ende des, in der Niederlage des Zweiten Weltkriegs nochmal verlangt wurde vom, von den Soldaten. Die sollten also durchhalten, nicht? Ja, auf die Werte.
Und mit welchen Mitteln und Techniken er das vermittelt, mit dem Omnipotenten, mit dem allwissenden Erzähler, der ja auch seine Kommentare saftig dazu reicht.
Wen meinen Sie?
Bitte?
Wen meinen Sie?
Der hätte er es doch nicht getan, wenn er einen erschlägt. Wenn Sie ja auch.
Ach so, gut, ja. Ja, Sie erwarten jetzt Werte. Ich glaube, es müsste Ihnen doch klar geworden sein, dass die Geschichte von Siegfried eigentlich umgedreht wird. Siegfried gilt bei uns als Totschläger, als blutiger. Sie haben auch gefragt. Oder wer immer das wissen will. Siegfried hat bei uns den Geruch eines blutigen Totschlägers, eines brutalen, der Kraftbolzens. Und in Wahrheit, wenn man die Sache genauer verfolgt, schon den Namen, habe ich ja schon darauf hingewiesen, der Name enthält nicht nur Sieg, sondern auch Fried. Und er hat einen Werdegang, der ihn mehr und mehr von dem Gewaltmaßnahmen zu listigen Taten hinüberführt. Also man könnte übertrieben sagen, es ist sogar eine pazifistische Note in diesem Kerl. Er gönnt den Burgundern alle möglichen Freuden, er lässt ihnen den Hort, also alle diese Dinge. Also Besitztum als eine verblödende Besitzwut, als eine verblödende Drachenhaftigkeit. Nicht?
Ich würde jetzt nochmal wieder zurückgehen auf die Technik. Wie macht er das? Welche Art und Weise bringt er uns diese Werte bei und die Ethik?
Wen meinen Sie denn? Ich? Oder wen meinen Sie?
Zitiere ja. Er ist ja nicht Lodemann.
Ich bin nicht Lodemann, so. Dann,
ja, der Erzähler ist, der Erzähler, den haben Sie ja hergestellt. Und der
also Sie wollen...
Gieselherr meinen Sie jetzt.
Der Gieselherr. Also da erzählen sehr viele in diesen 900 Seiten. Ja, die Technik ist die des Erzählens. Die alte Ute hat ja auch eine Erzählung. Nicht? Und die sagt, es gab Zeiten, da wurde nicht unterschieden zwischen Märchen und Chronika und Historia Demonstranda.
Wie bringen Sie das fertig, dass wir auf der Seite von Jesu oder auf der Seite von den Praktizierenden uns ja immer auf Jesu Seite?
Ein Erzähler hat immer so eine Gabe, wenn er gut erzählen kann, einen auf seine Seite zu ziehen. Das sind magische Vorgänge. Wir lassen uns schon als Kind von den Eltern in den Schlaf erzählen. Ja, die Worte sind aber magisch. Sie haben doch die Geschichte gehört von dem, der die Wörter sammelt und sie sorgfältig verschließt. Und dass dumme Leute mit solchen Wörtern nichts anfangen können und nur Unsinn anrichten, aber die Worte selber haben magische Kraft.
Vielleicht darf ich jetzt mal dazwischen gehen, weil wir eine andere Worte haben. Vielleicht löst sich das auf, wenn Sie unsere Vortragsreihe verfolgen. Wäre ein guter Vorschlag. Der zweite gute Vorschlag, noch viel besser als unsere Vortragsreihe zu verfolgen. Lesen Sie mal dieses Buch. Es lohnt sich sehr. Sie werden dann was von der poetischen Kraft spüren und vielleicht merken, dass es auch nach Homer noch gute Sänger gab.
Ich habe aus Freiburg also jede Menge Exemplare mitgebracht hier. Mit Kraft meiner
Siegfriedsche Heldentaten hier von Kraft und richtig Arbeit geleistet.
Jawohl.
Walti Wort.
Ja. Ich hätte auch eine eher handwerkliche Frage. Sie haben ein paar Mal jetzt auf das Diagramm da auf Reinschaltung gedeutet. Ich hatte den Eindruck, dass Sie 20 Jahre daran gearbeitet haben, dass Sie Hilfsmittel benutzt haben müssen, um überhaupt allein in der Genealogie einigermaßen.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen, dass Sie gearbeitet haben? Oder haben Sie andere Darstellungsformen verwendet?
Also eigentlich ist das eine lebenslange Arbeit gewesen. Ich bin Kind in einer Nazi-Familie gewesen
Geschichten erzählt. Und ich habe als Kind reagiert, das Wort werde ich nicht vergessen, mit dem Ausdruck gemein. Also was mit dem Siegfried gemacht wird, fand ich gemein. Das sagt ein Kind, wenn es etwas Ungerechtes spürt. Nicht? Das ist ja, ja. Und dagegen wehrte sich eben alles. Und dann habe ich dann auch im Fall, wo ich 7 Jahre zu studieren gehabt, die Altgermanistik, und mir wurden die Rätsel eigentlich immer nur noch größer. Also warum ist das alles so abgelaufen und nicht anders? Und das dahinter zu kommen, die historischen Bedingungen dieser Abläufe zu finden, dazu braucht man in der Tat Hilfsmittel. Also die Erkenntnisse der Historiker, die lateinischen Chroniken, es wird hier laufend im Winter immer aus lateinischen Chroniken zitiert, die aber mit großer Vorsicht ebenfalls zu gebrauchen sind, weil lateinische Staatschroniken ja im Auftrag des Staates geschrieben worden sind. Pro domo sind die verfasst. Da kommen zum Beispiel Germanen und Kelten per se schlecht weg. Das sind die außerhalb des Imperiums lebenden Gemüter, die von den Segnungen des römischen Imperiums und den Gesetzen dort keine Ahnung haben und nicht profitieren, sondern noch an irgendwelche wilden Götter glauben. Und die Römer hatten selber auch ganz schöne Exemplare. Aber es ist jedenfalls hilfreich, diese Chroniken heranzuziehen und miteinander zu vergleichen. Und das hat lange gedauert, bis ich da zu Erkenntnissen kam. Zum Beispiel habe ich dann eine Sache gefunden,
über die, ich habe ja nun also die Frechheit besessen, einen Priester da einzubauen, und das habe ich während der Arbeit endlich gefunden, dass ich da auf einem guten Wege war. Das ist 46, da habe ich Folgendes gefunden. Die dominante Rolle der Priesterschaft im frühen germanischen Burgund bestätigen auch andere alte Quellen, zum Beispiel der römische Historiker Ammianus Marcellinus, 330 bis 395. Zitat: Denn der Priester ist bei den Burgundern bei Weitem der mächtigste Mann. Er ist es lebenslang und er ist unangreifbarer als selbst die Könige. Das sagt er also ausgerechnet über die Burgunder, dort, wo also das Nibelungenlied den Burgundern überhaupt nicht mal einen einfachen Priester gegönnt hat, geschweige denn einen Bischof. Also da fühlte ich mich wunderbar bestätigt und auf dem richtigen Weg. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich auch eine sehr verwickelte Geschichte. Die sind zum Teil schon sehr früh aufgebrochen vom Oberrhein hinunter nach Savoyen, Sapaudia auf Latein. In die Gegend um Genf und von dort dann auch weitergewandert nach südlich von Lyon, Valence. Und die haben eine verwickelte Geschichte, die sehr kompliziert ist, dass die heutige Region Burgund, wie weit sie direkt mit denen noch blutsverwandt ist, also eben, wir können ja immer davon ausgehen, dass wir auch mit Karl dem Großen, über Karl den Großen alle miteinander verwandt sind. Also da muss man nicht so eng und streng sein, das ist wahrscheinlich so. Aber das hat natürlich, das gehörte früh dann zu den Mittelmächten. Karl der Große hatte ja 3 Söhne, unter die das Reich geteilt werden musste. Und das mittlere Reich ist eben heutige Schweiz, Luxemburg, Benelux also. Und dazu gehört im Grunde auch noch Burgund, diese burgundische Region in Frankreich. Und das sind besondere Schicksale, die Niederlande, ja, klar. Also nicht nur Frankreich und Deutschland, sondern dazwischen sozusagen ein drittes, aber in Stücke zerfallenes Mittelreich. Aber das ist eine verwickelte Geschichte, also da müssten Sie einen Historiker fragen, wie weit das miteinander direkt zu tun hat.
Ja, Chroniken vergleichen, erzähltes vergleichen, das wollen wir in dem Semester tun. Ich glaube, ich zumindest hatte einen wunderbaren Abend. Ich möchte sehr danken für diese erzählte Welt.